Muss mal kurz gucken, wen ich jetzt vor mir habe. Viele von euch kenne ich noch nicht, auch wenn ich vor circa einem Jahr mal zum ersten Mal hier war. Tabea kenne ich gut, die ist auch öfter mal bei uns in der Gemeinde unterwegs. Philipp war auch viele Jahre eben bei uns in der Gemeinde. Ich freue mich heute hier bei euch zu sein und gemeinsam in Gottes Wort zu schauen. Wir haben heute einen, wie ich finde, schönen und besonderen Bibeltext vor uns. Ihr kennt es vielleicht vom persönlichen Bibellesen oder auch von anderen Predigten. Es gibt einfach Bibeltexte, wenn man die liest, die haben eine direkte Auswirkung auf unser Herz und unsere Emotionen. Nicht, dass es beim Bibellesen in erster Linie darum geht, wie du dich dabei fühlst. Es geht in erster Linie um Jesus und um seine Wahrheit. Und gleichzeitig hat Gott sein Wort dafür geschrieben, dass es eine Reaktion in uns hervorrufen soll. Es soll uns dazu führen, dass wir Gott erkennen, und das ist keine emotionslose Sache. Gott zu erkennen, ihn wahrzunehmen, soll zur Anbetung, zum Staunen über ihn führen, zur Dankbarkeit, in manchen Stellen eventuell auch zur Ermahnung und Überführung. Und das ist nicht einfach nur etwas rein Kognitives von, okay, rein faktisch, ja, ich bin ein Sünder, sondern das empfinden wir. Schuld, schlechtes Gewissen, Scham, das sind genauso Emotionen, die sich in unserem Herzen widerspiegeln. Und da gibt es eben dabei trotzdem manche Bibeltexte, die wir lesen, zu denen wir immer wieder zurückkehren und merken, ey, das tut einfach gut. Das ist einfach so schön, was hier steht, was Gott mir hier zuspricht, wie er sich hier vorstellt, was er hier verheißen hat, was er versprochen hat zu tun, was er in der Vergangenheit getan hat. Und in diesem Hauptanliegen, wo Gott sich selber vorstellen möchte, wie er ist, stellt sich eben die Frage, wenn wir über Gott nachdenken, wie ist Gott? Was mag Gott? Was mag der Gott, der die Welt gemacht hat, der dich und mich gemacht hat? Was empfindet Gott? Also ich habe kurz etwas über unsere Emotionen angesprochen. Ist Gott ein Gott, der Emotionen hat? Ist Gott ein Gott, der einfach nur kalt, neutral einfach beobachtet, was hier geschieht? Oder ist Gott ein Gott, der sich dazu entschieden hat, mit Emotionen darauf zu reagieren, was in der Welt geschieht und was wir Menschen tun? Wie ist Gott in seinem Herzen, in seinem Innersten? Ist Gott zum Beispiel, ist Gott streng? Ist Gott fordernd oder nachtragend? Ist Gott wütend? Ist Gott eher ablehnend oder nahbar? Ist Gott entgegenkommend oder verständnisvoll? Ist Gott geduldig? Das sind alles Fragen, wo es eine Antwort drauf gibt, zu finden gibt. Wie ist Gott? Und besonders relevant wird diese Tatsache dann aber auch, wenn wir das in Bezug zu uns als Menschen stellen. Wie ist Gott zu mir? Denn wenn Gott ein Gott ist, der zum Beispiel wütend wird und zornig wird, dann frage ich mich, ist er wütend und zornig auf mich? Ist es ein Problem für mich oder nicht? Wenn Gott ein Gott ist, der zum Beispiel verständnisvoll und verzeihend ist, der ein Gott ist, der vergeben kann, dann frage ich mich, ist er so zu mir? Ist Gott verständnisvoll zu mir? Kann er auch mir vergeben und geduldig auf mich reagieren? Vor allem zum Beispiel dann, denk an deine letzte Woche, jeder hat so Ups und Downs in der Woche, Momente, wo wir sagen, hey, das hat voll gut geklappt, da ist etwas gelungen. Wie hat Gott dir dabei zugeschaut? Was hat er dabei empfunden, als etwas Gutes bei dir geklappt hat? Oder, wenn du auch an letzte Woche denkst, wenn ich an letzte Woche denke, ein Moment, wo du ganz genau weißt, hier habe ich versagt, hier habe ich gesündigt. Wie hat Gott das wahrgenommen? Was hat er dabei empfunden? Die Verse und den Abschnitt, den wir heute zusammen anschauen wollen, die haben einen ganz besondere Charakteristik, nämlich in allen vier Evangelien, die uns das Leben und das Wesen und die Worte Jesu wiedergeben, in all diesen 89 Kapiteln aus den vier Evangelien gibt es eine einzige Stelle, wo Jesus wörtlich etwas über sein Herz sagt, also mit dieser Begrifflichkeit, wo Jesus sagt, in meinem Herzen bin ich Doppelpunkt so. So bin ich, das ist meine DNA, das ist mein Charakterzug. So bin ich. Und diese Verse finden wir im Matthäus-Evangelium. Die dürft ihr gerne mit mir aufschlagen. Wir werden uns auch etwas mehr mit dem Kapitel, mit dem Kontext beschäftigen. Aber unsere zentralen Verse aus der Predigt sind Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Die möchte ich uns gerne noch einmal vorlesen und dann nochmal beten. Das ist meine Stoppuhr, da sehe ich sie schlecht. Also Matthäus 11, ab Vers 28, da sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und Jesus, ich möchte noch einmal darum bitten, dass wir ausgehend von deinem heiligen Wort dich erkennen, dich besser kennenlernen, so wie du dich vorstellst, so wie du bist, dass wir so in dieser Weise an dich glauben, auf dich vertrauen, dich ehren, dich anbeten, dir nachfolgen, Herr. Bitte rede zu uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wenn es um Gottes Wesen und seinen Charakter geht, wie Jesus es zum Beispiel hier mit der "So bin ich von meinem Herzen aus, sanftmütig und demütig", dann müssen wir vorsichtig sein, Gott zu pauschalisieren. Also zu sagen, Gott ist so und damit dann aber nur so. Also zum Beispiel, Gott ist Liebe, Punkt. Da gibt's nichts anderes anzufügen, keine andere Emotion, Charaktereigenschaft, Reaktion, wie er mit der Welt umgeht, einfach nur halt Liebe. Das finden wir in manchen Kreisen stark, diese Betonung. Gleichzeitig müssen wir aber vorsichtig sein, und das finden wir genauso auch in manchen Gemeinden und Kirchen, zu sagen, Gott ist zum Beispiel nur gerecht, nur heilig. Er ist einfach nur gerecht und heilig und in dieser heiligen Gerechtigkeit zum Beispiel streng und fordert. Gott will, dass du dein Leben so und so und so und so lebst. Und wenn du dein Leben nicht so lebst, dann ist er unzufrieden mit dir. Wir finden genau sowohl in die eine als auch in die andere Richtung eine ungute Balance, wenn wir etwas überbetonen und so tun, als ob es das andere nicht gibt. Eine schlaue Person hat mal folgenden Satz gesagt: Eine halbe Wahrheit, die sich als die ganze Wahrheit ausgibt, wird zu einer ganzen Lüge. Also wenn wir von einer Tatsache die Hälfte weglassen und so tun, als ob es das Einzige ist, was es da zu bedenken gibt, dann ist das eine Lüge. Das ist nicht die volle Wahrheit, sondern die halbe Wahrheit und damit eine ganze Lüge. Und es ist nicht nur ein hilfreicher Rat für zwischenmenschliche Beziehungen, zu fragen, okay, was ist komplett passiert, nicht nur ein Zeugenbericht, wie eine Person es empfunden hat, sondern es ist genauso eine wichtige und vor allem da eine wichtige Sache, wenn es um Gott geht, um sein Wesen, seinen Charakter. Und dieser Abschnitt ist eine Rede von Jesu, eine Predigt von Jesu, dieser Abschnitt selbst hilft uns, diese Balance zu behalten. Jesus ist nicht einfach nur in die Stadt gegangen und hat gesagt, kommt her zu mir, alle mühseligen Beladen, ich werde euch Ruhe geben. Und dann ist er halt wieder gegangen, sondern er hat auch davor ein paar Dinge gesagt, die uns helfen, eben Gott in seinem ganzen Wesen wahrzunehmen. Und zwar ist dieser Abschnitt ein gutes Beispiel für zwei Facetten, die wir bei Gott und dem Evangelium und in Bezug auf uns Menschen finden. Erstens, Gott ist ein Gott, der völlig souverän ist. Das heißt, der völlig frei und fähig ist, das zu tun, was er will. Niemand anders kann es ihm verbieten. Niemand anders kann es ihm verwehren. Er ist mächtig und frei zu tun, was er will. Das eben souverän. Über den Menschen, über alles, was auf der Erde passiert. Gleichzeitig lehrt uns dieser Abschnitt eine zweite Facette in Bezug auf uns Menschen, nämlich, dass Gott dem Menschen eine Verantwortung zugesprochen hat, wie er auf die Verkündigung des Evangeliums reagiert. Ich benutze bewusst den Begriff Verantwortung, nicht freien Willen. Die Theologie-Cracks unter euch wissen, wie man das einordnen soll. Verantwortung. Eine Verantwortung, die er den Menschen zugesprochen hat. Wir Menschen sind nicht vollkommen frei. Das heißt, Gott verkündet sein Wort mit dem Ziel, dass es eine Reaktion in uns hervorrufen soll. Dass wir es nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, sondern dass wir es entweder bejahen, glauben, darauf vertrauen und dem folgen, ihn anbeten, oder indem wir es ablehnen. Und die höchste Form der Ablehnung oder die eine der häufigsten Formen der Ablehnung, die wir in der Menschheit finden auf Gottes Reden, ist Desinteresse. Also nicht einfach ein konkretes Nein, das ist voll doof, aber halt auch kein Ja. Kein vollkommenes Ja, das ist die Wahrheit, das stelle ich mich drunter, so will ich leben. Sondern ein, hey, das ist schön, dass es für dich klappt. Das ist schön, dass du da so deins gefunden hast. So ist nicht ganz so meins, so wie ich durchs Leben gehen will. Also kein klares Ja, aber auch kein klares Nein, sondern einfach eine Gleichgültigkeit, eine Desinteresse. Und schaut mal, das sagt Jesus genauso im gleichen Kapitel in Vers 15 und Vers 17. Das ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern Menschen waren auch damals so. Jesus sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Das heißt, die Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, den Jesus gepredigt hat. Es ist Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen, wir haben euch auf der Flöte gespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Was macht Jesus mit diesem Beispiel deutlich? Hier hat er einmal Flöte, was hier für Freude steht, für eine fröhliche Musik. Und sagt, schaut mal, es gab einen Grund, sich über etwas zu freuen und ihr habt einfach nicht getanzt. Ihr habt euch nicht gefreut über Gottes Wahrheit. Oder es gab so viel Gründe zu klagen und ihr habt nicht gewehklagt. Ihr habt nicht geweint. Ihr habt einfach nicht darauf reagiert. Ihr wart halt, ja, es ist schön, dass es für dich klappt. Ist nicht so ganz meins. Das ist keine konkrete Ablehnung. Das ist aber auch kein konkretes Ja. Das ist einfach ein, ich beobachte halt. Ich tanze nicht und ich weine nicht darüber. Gottes Wort wird um eine Reaktion verkündigt. Und die Reaktion hat eine Konsequenz. Wer kein Ja dazu sagt, wer kein Ja, ich glaube dazu sagt, sondern vielleicht ein klares Nein oder Desinteresse, was letztendlich auch Unglaube ist, der hat eine Konsequenz zu erwarten. Und davor warnt Jesus in den Versen 20 bis 24. Nachdem er hier deutlich macht, dass es um eine Reaktion von uns Menschen geht, stellt er in Vers 20 bis 24 Gott und damit auch sich selbst als einen zornigen und gerechten Richter vor. Ich möchte uns einmal die Verse vorlesen. Dann fing er an, die Städte zu schelten. Dieses Wort schelten meint quasi ein verurteilender Zuspruch oder eine verurteilende Aussage, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan haben. Und er sprach, weh dir Korazin, wehe dir Bethsaida, denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyros und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades, das Totenreich, wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Land von Sodom wird es erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Wir haben hier eine ernste Erinnerung daran, dass Gott sagt, ich bin ein Gott, dem eure Reaktion auf meine Wahrheit nicht egal ist. Ich bin ein Gott, der ein gerechter und auch ein zorniger Richter ist. Jesus macht es hier deutlich einmal mit dem Begriff Schelten, was diese Verurteilung meint. Er spricht ein Wehe dir zu. Er sagt, wehe dir, dir wird es nicht gut damit gehen, weil du dich so verhalten hast. Und der Grund dafür ist eben, dass er sagt, ihr habt nicht Buße getan. Ihr habt nicht mit Trauer, Wehklagen über eure Schuld und über eure Sünde auf meine Wahrheit reagiert, obwohl ihr gesehen habt, dass ich Gott bin und Wunder getan habt. Ihr habt nicht eingestanden, ihr habt nicht bekannt, dass ihr Sünder seid und in mir Vergebung finden könnt. Und deswegen sagt er, dass es anderen Städten erträglicher gehen wird am Tag des Gerichts als euch in Vers 22. Er spricht hier davon, dass Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, an dem er ein Urteil darüber sprechen wird, wie die Menschen auf Jesus Christus im Hören reagiert haben. Es wird ein Tag kommen, und ich setze den Kontext zu unserem Text, an dem Menschen nicht mehr Ruhe bei Jesus finden können, sondern Drangsal und Angst. Diesen Kontrast setzt uns Paulus in 2. Thessalonicher 1, Vers 7 bis 10, wo er sagt, dass Jesus wiederkommen wird, um denjenigen, die dem Evangelium ungehorsam sind, mit Drangsal zu vergelten, Bedrängung, Gericht, aber diejenigen, die von dem Evangelium geglaubt haben, Ruhe zu schenken, ewige Ruhe, ewigen Frieden, ewiges Glück bei ihrem Herrn und Retter, bei Jesus. Also das ist die erste Sache, an die Jesus uns hier erinnert, bevor er hier in den Versen 28 bis 30 einen anderen Aspekt seines Herzens offenbart. Was sagt er noch? In den Versen 25 bis 27, was direkt vor unserem Abschnitt steht, stellt er Gott als einen souveränen Herrscher über Irdisches und Geistliches vor. Das heißt, ein Gott, der die komplette Kontrolle über alles, was auf der Erde hat, innehat, und genauso auch als ein Gott, der die Kontrolle darüber hat, ob ein Mensch glaubt oder nicht. Ein Gott, von dem wir Menschen auch in unserer Reaktion auf Jesus abhängig sind, von seiner Gnade und von seiner Freundlichkeit. Das heißt in Vers 25, zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde. Also hier Herr des Himmels und der Erde, der Gott, der über diesen Dingen steht, dass du dies, also seine Botschaft, vor Weisen und Unverständigen verborgen und es Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Was haben wir hier? Gott ist souveräner Herrscher über Irdisches und Geistliches. Über Irdisches wird deutlich, Herr, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und gleichzeitig, indem Jesus sagt, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Er hat die Macht im Himmel und auf Erden. Jesus ist der König, der Herrscher aller Herrscharen. Und gleichzeitig aber auch im geistlichen Bereich, denn Gott kann Gott tun. Gott kann diese Botschaft und den Glauben daran verbergen, dass ein Mensch das einfach nicht wahrnimmt, was es eigentlich wahrzunehmen gibt. Und Gott kann es aber auch offenbaren, enthüllen, dass ein Mensch es sieht und erkennt, ja, das ist die Wahrheit, das ist, was ich brauche, das ist es, was ich glaube. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Wir Menschen sind in allen Lebensbereichen, sowohl irdisch als auch geistlich, vollkommen abhängig von Gott. Er ist der souveräne Herrscher, er ist der gerechte Richter. Das ist der Hintergrund, der Boden, auf dem Jesus jetzt aber gleichzeitig zu den Versen 28 und 30 kommt. Jesus sagt, es reicht nicht aus, dass ihr das über Gott wisst, was ich bisher gesagt habe. Das ist schon unglaublich viele Informationen über Gott gewesen. Wir hatten hier von Buße die Rede, von einem Tag des Gerichts die Rede, von Gott als Herrscher. Unglaublich viele Facetten, wo ihr sagt, da, so ist Gott, das sollt ihr wissen und das ihr glaubt. Aber es reicht Jesus nicht. Jesus will, dass wir noch mehr über Gott wissen. Und zwar will er, dass wir zugleich auf diesem Hintergrund einen Einblick in Gottes Herz bekommen. Und diesen Einblick, den wir jetzt in den Versen 28 bis 30 bekommen, das ist die Grundlage dafür, dass Menschen überhaupt Gnade und Vergebung bei Gott finden können. Dass Menschen sich überhaupt Gott nahen können, dass Gott sich überhaupt uns Menschen genaht hat. Dass er uns zu uns Menschen geredet hat, angefangen direkt nach dem Sündenfall. Adam, wo bist du? Gott hätte schweigen können. Gott hat sich auf die Suche begeben nach uns Menschen. Und er hat uns Menschen zugeredet und zugerufen. Und er ist in Christus direkt als Gott Mensch geworden, hat sich in seiner vollkommenen Weise offenbart und gibt uns hier genauso einen Einblick über sein Herz. Was sagt Jesus? Wie ist Gott in seinem Herzen? Er sagt in Vers 29, und das ist diese Aussage, die hier begründend im Zentrum steht, sagt er, ich bin. Wir haben hier theoretisch ein Ich-Bin-Wort, anders wie im Johannesevangelium. Ich bin das Licht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, das Leben. Wie wird dieses Ich Bin, das Gott schon im Alten Testament offenbart hat, wie wird das hier gefüllt? Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So bin ich als Gott in meinem Innern. Und er wählt hier nicht die Worte, ich bin streng und fordernd. Ich bin erhaben oder unnahbar und herabschauend. Jesus sagt ja auch nicht, ich bin im Kern gerecht und zornig. Hätte er alles sagen können. Und ist auch alles wahr. Aber Jesus wählt hier diese zwei Worte und sagt, ich bin sanftmütig und ich bin demütig. Und es ist so entscheidend, dass wir auch diese Facette von Gottes Wesen im Blick haben und daran glauben. Und darin liegt ein unglaublich tiefer Schatz, eine unglaubliche Ruhe für unser Herzen. Für unsere Herzen. Was offenbart hier Jesus, wenn er hier sagt, er ist sanftmütig und demütig? Dieses Wort sanftmütig, ein sanftes Gemüt haben, meint letztendlich eine Person, die eine milde und freundliche Ausstrahlung hat. Nicht nur Ausstrahlung, sondern auch Verhaltensweise. Jemand, der ruhig ist, der mild ist. Also nicht jemand, der nachtragend, leicht aufgebracht ist, so, also kein Choleriker, das könnten wir vielleicht sagen. Jesus ist kein Choleriker gewesen. Gott ist kein Choleriker. Jesus ist nicht so, dass wir eine Kleinigkeit falsch machen und er rastet voll aus und denkt sich so, das kann doch nicht sein. Zum 100. Mal macht er diesen selben Fehler. Jesus sagt, er ist sanftmütig. Dazu gehört, er ist ein verständnisvoller Gott. Auch im Bereich von Sünde. Auch im Bereich von Schuld. Wir werden es nachher im Hebräerbrief sehen. Im Alten Testament verwendet Gott 9-mal eine ganz bestimmte Formulierung, wenn er sich selber offenbart. Es fängt zum Beispiel an in 2. Mose 34, wo er sagt, das lese ich am besten vor, ich dachte, ich könnte es zitieren, aber in 2. Mose 34, da offenbart sich Gott und sagt, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Und diese Offenbarung Gottes finden wir, diese Formulierung finden wir 9-mal im Alten Testament, wenn Gott sich vorstellt. Und wir haben hier diesen Begriff, was eigentlich mit dieser Sanftmütigkeit zusammenhängt, langsam zum Zorn. Was können wir daraus mitnehmen? Erstens, Gott ist ein Gott, der zornig wird. Da steht nicht, ich bin ein Gott, der nicht zornig ist. Gott ist ein Gott, der zornig ist und auch zornig wird. Aber wie schnell wird er zornig? Langsam. Langsam. Gott wird nicht schnell zornig über Sünder. Es braucht Zeit, bis Gott zornig auf uns wird, und es braucht Zeit, bis Gott zornig auf Sünder reagiert. Wie viele Jahre an Geduld bekommt jeder einzelne Mensch auf dieser Erde? Die allermeisten. Wie viele geduldige Tage und Stunden Gottes bekommt ein Mensch, umzukehren? Mehr als er verdient hat. Gott ist langsam zum Zorn. Gott ist geduldig mit Sündern. Das bedeutet, er ist sanftmütig. Er ist ruhig. Er ist freundlich. Er hält aus, wenn er etwas sieht, was nicht so ist, wie es sein sollte. So ist Gott. Sanftmütig, barmherzig und groß an Gnade. Auch hier, schön wie er es will, diese Verstärkung setzt Gott nicht vor den Zorn, groß an Zorn. Er sagt langsam zum Zorn und groß an Gnade. Wo die Sünde überströmt ist, da ist die Gnade noch überströmender geworden, noch größer geworden. Was ist der zweite Begriff, den Jesus wählt? Also hier sagt er, ich bin von meinem Wesen her, ich bin sanftmütig. Und genauso sagt er, ich bin demütig. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich, gerade wenn man sich mit Gottes Heiligkeit beschäftigt, mit dem Soli Deo Gloria, dass Gott alle Ehre gebührt, dass alles durch ihn, für ihn und zu ihm hingeschaffen ist, dass wir dafür existieren, ihn zu verherrlichen, ihm zu dienen, für ihn zu leben. Gerade in diesem Zusammenhang denke ich mir als Mensch, das passt eigentlich gar nicht zu demütig sein. Also wenn jemand keinen Grund hat, demütig zu sein, dann ist es Gott. Er ist einfach der Krasseste. Er ist der Stärkste, er ist der Heiligste, er ist der Beste. Er muss niemandem irgendwas beweisen. Ist niemandem irgendetwas schuldig. Gar nichts. Gott hat in diesem Aspekt eigentlich keinen Grund, demütig zu sein. Aber er ist es trotzdem. Als dieser große und mächtige Gott, der niemandem etwas schuldig ist, sagt er, wie bin ich? Ich bin demütig. Ich bin demütig. Was bedeutet das? Diese Demut bezieht sich im Neuen Testament auf zwei Aspekte. Einmal eine innere Herzenshaltung. Das heißt, eine innere Haltung, bereit zu sein, den Nächsten höher zu achten als sich selbst. Das ist Demut im Neuen Testament. Eine Bereitschaft, anderen zu dienen, anstatt von ihnen zu verlangen, dass sie mir dienen sollen. Das ist Demut. Das finden wir zum Beispiel in Philipper 2, wo er sagt, uns erst dazu aufruft am Anfang von Philipper 2, in den Versen 2 und 4, erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, also eine innere Einstellung, dieselbe Lieben habend, einmütig, eines Sinnes, nichts aus Streitsucht oder eitlem Ruhm tuend, sondern in Demut einer den anderen höher achtend als sich selbst, ein jeder nicht auf das Seine sehend, sondern ein jeder auch auf das des anderen. So wird hier Demut gekleidet. Und dann knüpft er das und sagt in Vers 5, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Wie hat sich Jesus Christus den Menschen gegenüber verhalten, als er Mensch geworden ist? Als er überhaupt Mensch geworden ist? Jesus ist demütig, das heißt, er ist in der Lage, nicht daran festzuhalten, auf seinem erhabenen, heiligen Thron sitzen zu bleiben, sondern sich in den Schmutz und die Sünde der Erde zu begeben. So ist Jesus. Er ist demütig, deswegen hat er es gemacht. Er ist demütig. Er sagt, mir gebührt alle Ehre. Ja, Amen dazu. Und das hat's auch, als er Mensch geworden ist. Ihr seid für mich geschaffen und nicht ich für euch. Das ist die Reihenfolge. Ich bin Zentrum des Universums. Aber als dieserjenige, um den sich alles dreht, wisst ihr, was ich trotzdem mache? Trotzdem. Ich bin bereit, den Nächsten höher zu achten als mich selbst. Indem er ein Diener der Sünder geworden ist. Indem er herabgekommen ist von seiner Herrlichkeit und sich erniedrigt hat bis zum Tod. Dieser herrliche Gott, dem alle Ehre gebührt, hat sich so klein gemacht, dass Menschen ihn bespucken und ablehnen konnten. Dass Menschen ihn schlagen konnten. Dass Menschen Desinteresse gegenüber ihm hatten, obwohl er Wunder getan hat. Warum? Weil er demütig ist. Weil Jesus sanftmütig und demütig ist. Und dass diese zwei Facetten, Aspekte dieser Demut ist zum einen diese innere Haltung, diese innere Motivation und Einstellung, die ihn aber dazu gebracht hat zu handeln. Also Demut ist nicht etwas nur, wovon ich sage, hey, ich bin wirklich demütig. Kann ich ja viel von mir behaupten, ob ich so bin oder nicht. Diese Demut wird deutlich in meinem Verhalten, in meinem Handeln. Was tue ich? Wie gehe ich damit um, wenn ich Ablehnung bekomme? Wie gehe ich damit um, wenn ich eigentlich Bock habe, gerade zu chillen, wenn ich eigentlich Lust habe, so Self-Care zu betreiben und ich weiß, da gäbe es aber noch das und das zu tun. Meine Demut, den anderen höher zu achten als mich selbst, wird in meinen Taten sichtbar. Und beides finden wir bei Jesus. Er offenbart sein Inneres, er offenbart sein Herz, aber er handelt danach, sichtbar, erfahrbar. Dass Jesus von Herzen demütig ist, bedeutet, er ist ein Gott, der zugänglich ist und nicht auf Abstand. Obwohl wir aufgrund unserer Sünde von seiner Heiligkeit entfernt und getrennt sind. Und die Schrift sagt, eure Sünden haben eine Trennung geschaffen zwischen euch und eurem Gott. Wir können nicht einfach herkommen und sagen, hi Jesus, ich würde jetzt gern mit dir leben. Es ist eine Trennung zwischen Gottes Heiligkeit und unserer Sünde vorhanden, vor der wir vergehen müssen. Aber Jesus sagt trotzdem, komm her. Es ist eine direkte Einladung, zu Gott zu kommen, obwohl er heilig ist, obwohl er ein verzehrendes Feuer ist, obwohl er so ist, ist er als dieser heilige und gerechte Gott ein Gott, der sagt, du darfst zu mir herkommen, du darfst mir begegnen. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dieser Charakterzug Jesu wird im einen Brief der Bibel im Neuen Testament in ganz, ganz verschiedenen Facetten nochmal betont, und zwar im Hebräerbrief, wo uns Jesus als unser Priester vorgestellt wird. Ein Priester, der, was die Sachen mit Gott betrifft, dem Volk gedient hat. Das heißt, ein Mittler zwischen Sündern und heiligen Gott. Das ist Jesus. Das ist er, weil er sanftmütig und demütig ist. Und so haben wir im Hebräerbrief mehrere Verse, die uns diesen Priester, diesen Jesus Christus beschreiben. Und die erste Stelle ist in Hebräer Kapitel 2, Vers 17 und 18. Dort heißt es, daher musste er, also Jesus, in allem den Brüdern gleich werden. Das bezieht sich auf seine Menschwerdung, Sterblichkeit, Versuchbarkeit, die wir als Menschen erleben. Er ist in allem den Brüdern gleich geworden, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer Hohepriester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, vermag er denen zu helfen, die versucht werden. Wie wird Jesus beschrieben? Erstens, er musste in allem den Brüdern gleich werden und er wollte das. Er wollte ein Mensch werden auf dieser Erde, in den Versuchungen, in den Herausforderungen und den Schwierigkeiten, um sie an unserer Stelle sündlos zu überwinden. Und er sagt, das Ziel davon war, damit er in den Sachen mit Gott ein barmherziger und treuer Hohepriester werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Als dieser Hohepriester ist Jesus der Gott, der uns die Vergebung bringt, die wir brauchen. Und darin ist er barmherzig und treu. Er ist helfend in unserem Problem mit Sünde. Das ist Barmherzigkeit. Ihm ist es nicht egal, er ist nicht distanziert darüber mit unseren Schuld und unseren Schuld und unserer Sünde. Er ist barmherzig. Er möchte die Hilfe, die Heilung bringen, die wir Menschen nicht selber erreichen können. Und indem er das macht, ist er treu. Er ist beständig so. Jesus ist kein Gott, der mal einen guten Tag hat. Wir kennen gute Tage. So, heute bin ich gut drauf, so, heute helfe ich der Oma über die Straße, heute mache ich meiner Frau einen Kaffee oder sonst, wie auch immer sich ein guter Tag bei dir äußert, heute stresst mich nichts, heute einfach ein guter Tag. Dann kommt wieder ein schlechter Tag, wo du nicht so drauf bist. Wo dich alles irgendwie nervt, wo jede Aufgabe zu viel ist, wo dich andere Menschen irgendwie einfach nur stören und du keinen Bock hast, jetzt irgendwie zu helfen. Schlechte Tage. Wir sind nicht treu. Wir sind nicht beständig. Jesus schon. Jesus sagt, ich bin barmherzig und ich bin darin treu. Ich bin immer so. Ich kann nicht anders. Ich will nicht anders. In meiner Gnade, wenn ich Menschen auf Grundlage des Evangeliums begegne. Er ist ein treuer Hohepriester. Und weiter in Hebräer 4 finden wir die nächste Stelle. Dort heißt es in Hebräer 4, Vers 14 bis 16 über Jesus folgendes. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen der Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Was offenbart uns hier die Schrift über Jesus? Es wird in einer verneinenden Form dargestellt. Er sagt, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag. Wie in Mathe, Minus mal Minus gibt Plus. So viel Mathe habe ich noch drin. Es ist eine doppelte Verneinung. Jesus ist nicht so. Das heißt, Umkehrschluss, er ist ein hohen Priester, der Mitleid mit uns hat. Mitgefühl. Der mit uns mittrauert, mit uns mitleidet. Wenn, und worum geht es hier? Es geht hier nicht einfach um die Nöte in unserem Leben, sondern, und das finde ich krasser, worum geht es hier im Kontext? Es geht um Versuchung und Sünde. Wie empfindet Jesus in seiner Gnade dir gegenüber, wenn du gerade eine Versuchung nicht widerstanden, sondern versagt hast? Wenn du nicht so warst, wie du sein solltest, wenn du Gott nicht die Ehre gegeben hast, die ihm gebührt, wie ist Jesus dann? Versuchung und Sünde. Jesus hat Mitleid mit dir. Das finde ich krass. Das finde ich krass, weil er müsste es nicht haben. Er könnte strafend darauf reagieren. Er könnte mich die Konsequenzen meines Versagens spüren lassen. Er könnte ewiges Gericht für mich bereithalten. Aber die Schrift sagt, als unser Hohepriester hat er Mitleid mit unseren Schwachheiten. Das heißt, Jesus hat Mitgefühl, statt uns Vorwürfe zu machen. Jesus hat Vergebung, statt uns zu verurteilen. Er ist immer noch in diesem Moment nahbar. Er ist da nicht weg. Wir haben manchmal so, hat schon auch seine Berechtigung, aber irgendwie halt auch nicht, diese Schamthematik. Wir versagen und wir haben das Gefühl, okay, mit Gott jetzt darüber reden ist irgendwie nicht drin. Also ich muss mich jetzt irgendwie so 3 Stunden oder so kasteien. Ich kann jetzt nicht einfach wieder mit Jesus reden, als ob nichts passiert ist, so. Ja, Scham, du hast gesündigt. Ist schon auch irgendwie berechtigt. Es ist gesund, dass wir da nicht denken, ja, es ist ja nichts passiert. Und gleichzeitig ist es auf Grundlage des Evangeliums unberechtigt, oder? Wenn Jesus so auf uns reagiert mit Mitleid, mit Sanftmut und Demut, ohne Vorwurf, dann dürfen wir in jedem Moment unseres Lebens, in jeder Phase unseres Lebens, was machen? Vers 16. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade. Wir dürfen mutig, ohne Angst und Furcht, Gott vor Gottes Thron kommen, mit ihm darüber reden, ihm begegnen, ohne Furcht vor Gericht. Wir kommen zum Thron der Gnade, nicht einfach zu einem Thron, wo Gott alles machen kann, was er will, sondern zu einem Thron, wo er sich in Christus entscheidet, uns nicht zu geben, was wir eigentlich verdient haben. Das ist der Thron der Gnade für uns. Zum Thron der Gnade. Und was finden wir dort? Barmherzigkeit, Gnade und rechtzeitige Hilfe. Das finden wir, wenn wir zu Jesus kommen. Und dazu lädt Jesus ein. Das ist letztendlich seine Einladung an Sünder, die wir in Matthäus Kapitel 11 finden. Jesus sagt, komm her zu mir. Du musst dich nicht in deinem sündigen Loch verkriechen. Du musst nicht selber etwas in den Griff bekommen, selber dein Leben wieder irgendwie in Ordnung bringen, bevor du zu mir kommen kannst. Komm doch dann, wenn du Hilfe brauchst. Nicht, wenn du denkst, okay, 80% habe ich hingekriegt, für die letzten 20% vertraue ich auf Gottes Gnade. Komm doch dann, wenn du 100% Hilfe brauchst. Wenn du gar nicht selber klarkommst. Komm her zu mir. Und Jesus ruft hier eben nicht die Gerechten, nicht die, die das Richtige machen, nicht die, die keine Versager sind, sondern Jesus ruft in Matthäus 11 die Mühseligen und Beladenen. Was heißt es, diese Mühseligen und Beladenen? Ich muss kurz die Stelle in meinem Skript suchen. Mühselig bezieht sich auf Personen, die selber sich abmühen, das zu tun, was Gott eigentlich von ihnen will. Die selber versuchen, ihr Leben in den Griff zu bekommen, Gott als gut, als heilig, als sündlos, wie auch immer darzustellen, in ihren Beziehungen, in ihrem Job, in ihrem Charakter, in ihren Reaktionen, in ihrem Verhalten, die sich selber abmühen, das Ganze so zu machen, wie es sein sollte. Das sind Mühselige. Beladen hat ein bisschen was Passiveres, also quasi diese Schuld hat mich beladen, diese Schuld, eine Tatsache drückt mich nieder, die ich selber nicht loswerden kann. Und dazu gehört genauso auch das Leid und die Schwierigkeiten, die Sorgen unseres Lebens, die uns beladen, die uns das Leben schwer machen. Aber vor allem eben auch unsere Sünde. Psalm 38, Vers 5 sagt, denn meine Ungerechtigkeiten sind über mein Haupt gegangen, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Ist genauso auch die Schuld- und Sündenthematik. Und Jesus sagt jetzt genau diesen Menschen, dass sie herkommen dürfen, dass sie hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade und bei Jesus finden, was sie nirgendwo sonst finden können. Was möchte Jesus in seiner Gnade schenken? Was möchte er geben? Wir haben zweimal diese Betonung von Jesus. Einmal in Vers 28 sagt er, ich, das heißt unterstrichen, ich werde euch Ruhe geben. Nicht der oder dieser oder das wird euch Ruhe geben. Ich werde euch Ruhe geben. Im Prinzip sind wir Menschen auf ganz, ganz verschiedenen Ebenen in unserem Leben auf der Suche nach Ruhe. Wir fahren gerne in Urlaub, wir fahren gerne komfortable Autos, wir wollen ein gutes Gehalt, wir wollen keinen Stress in der Familie, eine bequeme Wohnung. Wir sind auf der Suche nach Ruhe. Nach Ruhe für unsere Seelen. Jesus sagt, nicht, dass er uns einen Urlaub, ein bequemes Auto und so weiter geben wird, in die Richtung sollte das nicht gehen. Jesus sagt aber, dass er uns eine Ruhe geben kann, die wir nirgendwo sonst finden. Jesus sagt, dass er uns eine Ruhe geben kann im Bereich, in der Thematik unserer Schuld, die wir selber nicht erreichen können. Wir selber können unser Gewissen, unser Herz als Sünder nicht ruhig machen. Können wir nicht, weil es so viele Situationen gibt, die schreien, nämlich Anklage. Die schreien, dass wir schuldig sind, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollten. Jesus sagt, ich werde Ruhe geben. Und er betont es nochmal und definiert und spezifiziert es in Vers 29. Er sagt, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Das ist wichtig, weil es meint hier keine physische Ruhe. Es meint hier nicht Freiheit von Krankheit bei Jesus, Freiheit von das gehört nicht dazu, was ich gerade sagen wollte. Nicht Freiheit von Krankheit bei Jesus, nicht Freiheit vor Herausforderungen, Beziehungsproblemen, nicht Freiheit von, ich wollte Sorgen sagen. Wir finden bei Jesus nicht Freiheit von Sorgen, aber jede Sorge, die wir ablegen dürfen. Und in diesem Sinne finden wir bei Jesus auch Ruhe vor Sorgen. Die kommen zwar immer wieder auf, aber die können wir bei Jesus auch immer wieder zur Ruhe bringen. Also keine Abstinenz von Sorgen in diesem Sinne. Jesus Christus sagt, ich werde euch Ruhe geben. Ich bringe, ja. Was ist diese Ruhe, diese Erquickung, wie es Luther übersetzt hat, die Jesus uns gibt? Es ist erstens, es ist Ruhe von unseren Werken, weil wir bei Jesus Rettung finden. Es ist eine Ruhe, die im Zusammenhang mit der Mühsal und Beladenheit von unserer Schuld zusammenhängt. Im Zusammenhang mit dem Tag des Gerichts, von dem Jesus spricht, wenn wir nicht Buße tun. Es ist eine Ruhe zu wissen, Jesus Christus hat alles für mich vollbracht. Ich ruhe in seinen Werken. Ich bin zur Ruhe gekommen von meinen Werken im Glauben, wie es Hebräer 4 beschreibt. Es ist die Ruhe zu wissen, Christus hat mir ewiges Leben geschenkt. Es ist genauso aber auch die Ruhe, nach den Versen direkt davor, die Ruhe zu wissen, Jesus Christus hat die Welt überwunden. Er ist der Herrscher, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Das ist auch eine Ruhe, in die Jesus uns führen will, die Jesus uns geben möchte, dass ihm alles von seinem Vater übergeben ist. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden und ich gebe euch meinen Frieden. Das erklärt Jesus an zwei Stellen im Johannesevangelium. Und es ist die Ruhe zu wissen, dass während uns alles vergeben ist, während Jesus alles unter Kontrolle hat, dass er beständig bei uns ist. Und es wird deutlich in einer weiteren Facette unseres Abschnitts. Jesus sagt nämlich nicht, dass er uns einfach nur irgendwie was geben will und dann halt wieder geht. Also kommt her zu mir, ihr kriegt dann etwas und dann dürft ihr wieder weggehen. Sondern was ist die Ruhe oder was ist die Beschaffenheit oder die Art, wie Jesus uns Ruhe geben will? Die Art, wie Jesus uns Ruhe geben will, ist eine Ruhe, indem wir zu Jesus kommen und bei Jesus bleiben. Jesus sagt nämlich, er sagt, kommt her zu mir, und dann sagt er aber gleichzeitig, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und ein Joch, das ist quasi so ein Holzgestell, das man auf den Rücken von Tieren zu der damaligen Zeit, auch teilweise heute, raufgemacht hat, bei Kutschen oder so, damit quasi zwei Pferde, die einen in eine Richtung ziehen und diese Last zusammentragen. Das ist ein Joch. Und Jesus sagt, zu mir zu kommen, bedeutet nicht einfach nur, okay, ich finde halt bei Jesus Erfrischung für meine Schwierigkeiten, sondern ich finde bei Jesus Ruhe, indem ich jetzt mit ihm lebe. Indem ich mit ihm, in wessen Joch? In seinem Joch eingespannt bin. Das heißt, er hat die Verantwortung. Es ist sein Joch. Du bist so mit jetzt bei ihm dabei. Nicht in erster Linie, er ist jetzt bei dir dabei. Du gehörst jetzt zu ihm. Er hat die Verantwortung. Und Jesus sagt, dass dieses Joch, diese Ruhe, die wir bei ihm finden, dass dieses Joch sanft und diese Last leicht ist. Bei Jesus, zu Jesus zu kommen und bei Jesus zu bleiben, hat eben noch ein weiteres Ziel. Jesus möchte nicht, dass Sünder zu ihm kommen, mit ihm unter seinem Joch sind und dann so bleiben, wie sie sind. Jesus sagt, Jesus lädt alle Menschen ein, zu kommen, so wie sie sind. Aber sein Ziel ist, dass er ihnen nicht nur vergibt, sondern sie auch genauso verändert. Und auch das macht Jesus deutlich. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. In dieser Beziehung zu Jesus, in dieser Gemeinschaft, wo wir Ruhe finden, Vergebung finden, Trost finden, möchte uns Jesus etwas beibringen. Er möchte, dass wir verändert werden, dass wir von ihm lernen. Wie ist er als Lehrer? Sanftmütig und demütig. Es ist deswegen diese Thematik von Last. Jesus sagt auch, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten dem Volk ein Joch auflegen, das sie und ihre Väter nicht tragen konnten. Und dass sie ihnen ganz Lasten auflegen, die kein Mensch schaffen kann. einen Anspruch, den sie nicht hinbekommen. Und Jesus nimmt jetzt auch, sagt, ja, es geht nicht darum, dass du halt als Mensch kein Joch und keine Last hast, sondern dass du sie mit dem Richtigen trägst. Dass du sie mit Jesus trägst. Und dann ist dieses Joch, diese Art zu leben, sanft und leicht. Es ist so viel leichter und sanfter, mit Jesus durchs Leben zu gehen, als ohne ihn. Im Zusammenhang mit unserer Sünde, mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten. Es ist immer besser, darin bei Jesus zu sein, als ohne ihn. Wir haben manchmal so ein bisschen die Vorstellung, es gibt ein Problem, es gibt eine Schwierigkeit und wenn wir mit Jesus sind, dann muss es quasi aufgelöst werden. Jesus hilft uns aber nicht immer nur in dem Sinne, dass er Dinge einfach auflöst. Das kann er auch machen. Aber ganz oft auch, indem Dinge einfach leichter werden. Indem Dinge nicht so schwer wiegen, wie sie ohne Jesus wiegen würden. Schicksalsschläge, die nicht wieder rückgängig zu machen sind auf dieser Erde. Verlust eines Partners, einer Beziehung. Sachen, die uns wirklich wehtun. Wenn wir mit Jesus durchs Leben gehen, ist es nicht einfach weg. Aber es ist leichter. Es ist leichter, weil Jesus es mitträgt. Weil ich bei ihm Ruhe finde. Und dazu lädt Jesus Christus uns ein, zu ihm zu kommen, weil er sanftmütig und demütig ist und von ihm zu lernen. Eine Sache noch und dann schließe ich ab. Es geht hier vom Lernen. Lernen hat ja meistens ein Ziel. Man will ja nicht einfach nur, also es geht ja nicht um das Lernen, sondern dass man irgendetwas erlernt, sozusagen. Was will Jesus uns denn beibringen? Da gibt es jetzt ganz viel zu sagen. Aber ich denke, wir können es anhand von diesen drei Versen auf zwei Dinge runterbrechen, was Jesus uns unter anderem beibringen will. Erstens, Jesus will uns beibringen, dass es nur bei ihm Ruhe zu finden gibt. Das will Jesus dir beibringen. In den Stürmen und den Sünden und Sorgen und allem, was sonst im Leben vorkommt. Jesus will dir beibringen, dass du nur bei ihm Ruhe findest. Das will Jesus dir beibringen. Philippa drückt es dann in folgender Weise aus: Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen, zufrieden zu sein, mich im Herrn zu freuen. Und Paulus sagt, das habe ich gelernt, das war nicht immer so. Und ich bin auch genauso immer noch in einem Prozess, das will Jesus uns beibringen. Dass wir nur bei ihm Ruhe finden. Jesus will uns aber noch etwas beibringen. Lernt von mir, dieses Ziel der Veränderung ist nicht, wie irgendjemand zu werden, sondern wie Jesus zu werden. Die Charakterzüge, die Jesus Christus als Gott hat, wiederzuspiegeln, als seine Ebenbilder, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Das ist Gottes Ziel mit dir und mir, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir zu Christus gehören. Es bedeutet zum Beispiel, dass Jesus dir beibringen will, dass du sanftmütig bist. Dass Jesus dir beibringen will und auch mir, dass wir demütig sind. Dass wir im Umgang mit unseren Mitmenschen das ausstrahlen und danach handeln, wie Jesus selber uns gegenüber gehandelt und gelebt hat. Zwei Dinge darauf runtergebrochen. Und mein Schluss ist folgendes. Es geht hier, dieser Text ist es ist keine Information, sondern ein Aufruf. Dieser Text will eine Reaktion von uns. Jesus sagt, komm her. Kommt her zu mir. Und das ist das, was ich uns zusprechen möchte. Wenn du an letzte Woche denkst, an dein Leben, der Situation, die du gerade bist, womit du dich gerade abmühst, wo du versagt hast, wo Sünden und Schuld dich beladen haben, wo du diese Last der Welt diese Woche erlebt hast, wo du weißt, ich habe noch so viel zu lernen in meinem Leben mit Jesus, dann sagt Jesus, denk darüber nach, reflektier das und komm dann aber zu mir. Rede mit mir darüber. Vertraue darauf, wer ich bin, was ich verheißen habe zu tun. Und ich weiß nicht, ob das bei euch üblich ist, nach der Predigt zu beten. Macht ihr sowas? Nee, eher nicht, ist kein Problem. Also ist kein manchmal. Okay, dann würde ich das jetzt gerne machen, wenn das in Ordnung ist. Das kann man tatsächlich tun, zu Jesus kommen. Glauben und mit ihm reden, zum Beispiel. Und vielleicht ist angebracht für den einen, das in der Stille zu machen. Vielleicht ist angebracht für den einen zu sagen, das soll sich laut äußern. Ja, aber ich würde ganz gerne das jetzt praktisch auch umsetzen, euch die Möglichkeit geben, zu Jesus zu kommen, mit ihm zu reden, laut oder leise. Und ich würde es dann abschließen, die Gebetsgemeinschaft. Jesus, ich möchte dir auch Danke sagen, dass ich das erfahren durfte, dass du zu mir sanftmütig und demütig bist. Und das ist so unverdient und das ist einfach unendlich freundlich von dir. Und dafür bin ich dir dankbar. Danke für deine Vergebung, die ich bei dir finden durfte und immer wieder finden darf. Danke, Herr, dass du meine Hilfe bist. Danke, dass du der bist, der mich aus Ketten der Sünden gezogen hat und zu dem ich in meinen Versagen, in meinen Versuchungen immer noch fliehen darf, immer wieder neu. Danke, Herr, dass du so heilig, so wunderbar bist, so herrlich und dass ich von dir lernen darf. Danke, dass du mich nicht selbst überlässt, sondern mich erziehst, dass dir nicht egal ist, wie ich durchs Leben gehe, wie ich bin, sondern dass du mich in dein Ebenbild veränderst, Stück für Stück. Und danke, dass ich mich auf dieses große Ziel freuen darf, dir zu begegnen vor deinem Thron der Gnade, sichtbar, dich mich hinzuknien, hinzuwerfen, dich anzubeten, Jesus. Und ich bete und bitte, dass diese Worte aus der Heiligen Schrift, das, was wir gelesen haben, das uns prägt für unsere kommende Woche, dass wir darin Mut finden, Kraft, Trost, Ermahnung. Bitte erinnere uns dadurch deinen Heiligen Geist daran. Amen.